HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Der Mensch ist eine Pflanze, die auch im Salzwasser Wurzeln schlagen kann, sagt Janice Jakaid. Und sie muss es wissen, denn sie hat als erste Deutsche den Atlantik in einem Ruderboot überquert, ganz allein und nur mit ihrer Muskelkraft. 6500 Kilometer in 90 Tagen von Portugal nach Barbados. Für dieses unglaubliche Abenteuer gab Janice Jakaid ihren Beruf als IT-Beraterin auf und entdeckte sich selbst als Mensch ganz neu. Was sie bei ihrer Atlantiküberquerung erlebt hat und warum sie das gemacht hat, das erzählt sie uns jetzt in HR Info, das Interview. Janice Jakaid, ungefähr 2 Jahre ist das jetzt her, da haben Sie mit dicken Oberarmen die Karibikinsel Barbados erreicht, nach 6500 Kilometern endlosem Rudern. 3 Monate waren Sie auf offener See, Mutterseelen allein, Wind und Wetter ausgeliefert. Warum haben Sie sich das angetan?
Das ist eine gute Frage, wüsste ich auch gerne. Es ist natürlich in einem Punkt natürlich die Kampagne gegen den Unterwasserlärm gewesen, die mich da ein bisschen rausgetrieben hat. Das war ein Projekt zusammen mit Oceancare. Wir wollten auf die dramatischen Auswirkungen des Unterwasserlärms hinweisen.
Da reden wir später noch dazu. Aber es war
nur
auch
das allein
ein persönlicher
eben,
Grund.
Genau, klar. Man muss nicht auf das Meer rudern, um etwas im Meeresschutz zu bewegen. Von daher hat mich da etwas Inneres getrieben, was ich damals nicht richtig hören konnte. Ich bin damals, glaube ich, eher so ein bisschen von Sinnkrise zu Sinnkrise gestützt. Irgendwas hat nicht gepasst. Ich wusste nicht, was nicht passt im Leben. Das konnte es irgendwie nicht sein, wie es ist. Und da dachte ich, dann gehe ich mal auf den Ozean und suche da mal.
Das war ja ein krasser Gegensatz. Sie haben ja vorher einen Bürojob gehabt. Sie haben als IT-Beraterin gearbeitet. Und dann aus dem Büro ins Meer zu hüpfen, alle Achtung, da braucht man Mut.
Oder ein bisschen Leichtsinn, ja, ich weiß es nicht.
Beides kombiniert.
Ich war selbstständig, von daher war ich ja schon doch ein bisschen gewohnt, auf mich gestellt zu sein. Aber wenn man mal das verkündet hat, kann man ja auch nicht mehr zurück. Man muss es ja dann durchziehen und von daher hechtet man dann von Euphoriewelle zu Euphoriewelle, wenn man was gut geht im Projekt, wenn der neue Sponsor mal auftaucht oder das Boot da ist. Und so schleppt man sich dann irgendwann an den Steg. Und wenn man da mal abgestoßen ist, dann kommt man nicht zurück.
Sie wollten auf jeden Fall irgendwie ausbrechen aus dem Gewohnten, aus dem Alltag, sich sozusagen freischwimmen und sich selbst auch besser kennenlernen bei dieser Aktion. Sie müssen aber schon länger rudern, oder? Machen Sie das als so eine Art Leistungssport?
Gut, da jetzt niemand zuhört, können wir auch ehrlich sein. Ich habe gar nichts mit Rudern am Hut.
Wirklich?
Es ist nicht meins gewesen, ist es nie in der Vergangenheit, wird es auch nie in der Zukunft. Es passte einfach in dem Moment, war es das Richtige für mich, aber dann war auch gut.
Aber Sie haben sich ja vorbereiten müssen, damit Sie das körperlich packen. Was haben Sie da gemacht?
Das Rudern in dem Wellengang unterscheidet sich natürlich nochmal stark von dem Rudern irgendwo auf dem Rhein hier. Wir haben in der Regel Wellengang, ich sage immer wir, ich meine mein Boot und mich. Wir haben immer Wellengang von im Schnitt 3 bis 4 Meter und wenn es mal richtig zuzieht, sind es 8 Meter. Da ist dieses Boot natürlich, weil es auch kein Kiel hat, ständig am Rollen und Krängen und von daher ist die physische Belastung eine ganz andere als in einem kleinen Renngig irgendwo auf dem Neckar oder auf dem Rhein.
Aber Sie hatten ja auch ein ganz spezielles Boot für diese Aktion. Also kein normales Holzboot, so wie wir Normalos das vom Rudern auf dem See sonntags im Park kennen.
Das war eine Spezialanfertigung, die ich in England entdeckt habe. Ein Rumpf, der Rest war eigentlich ziemlich kaputt. Und ich habe das Boot in 2 Jahren aufgebaut, habe es benannt nach Bifrost, der schwankenden Himmelsbrücke in der nordischen Mythologie. Das passte irgendwie ganz schön. Ist ja diese Brücke, die Menschen mit den Göttern verbindet und sie schwankt. Und da dachte ich, das passt.
Noch ein paar Stichworte zu dem Boot. 7 Meter lang, 2 Meter breit, 275 Kilogramm leicht, muss man sagen. Und 2 winzige Kabinen zum Schlafen und für die Vorräte. Also das hört sich an, als ob es ziemlich eng geworden wäre im Laufe der Zeit auf so kleinem Raum.
Es ist verdammt eng. Der Schlafplatz sind, 1,80 Meter mal 55 Zentimeter Breite. Da liegen sie zwischen 2 Fangnetzen. Sie können da nicht herumrollen. Sie können nichts ausstrecken. Sie können nicht drin sitzen in der Kabine. Und draußen ist es unbequem. Da sitzen sie 12 Stunden am Tag und rudern. Also die Laufmuskulatur atrophiert komplett und das ist natürlich schwierig, dann überhaupt noch aufrecht zu stehen. Also man macht da keine großen Schritte mehr irgendwann. Man krabbelt und schleppt sich irgendwie übers Deck und versucht nicht ins Wasser zu fallen.
Janice Jackalt in HR Info das Interview. Das, was Sie in Ihrem Ruderboot erlebt haben auf der Atlantiküberquerung, das haben Sie gerade in einem Buch veröffentlicht, das heißt Tosende Stille. Eine Frau rudert über den Atlantik. Wissen Sie noch, mit welchen Gefühlen Sie damals ins Boot gestiegen sind in Portugal, als es losging? Was hat der Bauch gesagt? Was hat der Kopf so gesagt?
Es war alles durchplant. Ich war damals noch so typisch deutsch, alles ins Detail inszeniert und bin dann in das Boot eingestiegen und irgendwie ist mir dann die Kontrolle abhanden gekommen. Die Emotionen waren zu stark.
Aber das wollten Sie ja, ne?
Aber so früh ist natürlich schlecht, wenn man noch im Hafen ist. Ich bin in wie eine Art Seifenblasenmodus gerutscht und einfach mit jedem Ruderschlag da ein Stückchen aus dem Hafen hinaus geweht worden, mehr oder weniger. Man nimmt das gar nicht mehr richtig bewusst wahr, das läuft wie ein Film ab. Und man bekommt nicht mehr wirklich viel mit. Man ist nicht traurig, nicht euphorisch irgendwie. Man kommt in dem Moment an und dann wird man da rausgepresst ins offene Meer durch die Ebbe und dann ist man irgendwann draußen allein.
Wir sorgen jetzt mal für ein wenig Seeatmosphäre, Meeresrauschen, Wellen. Ein bisschen Wind kommt noch dazu, damit Sie wieder gefühlsmäßig ein bisschen reinspringen können in diese Situation. Sie sind ja damals gewarnt worden, dass die erste Woche am schlimmsten wird, dass man sich an den ersten Tagen eben durch eine wilde Mischung von Gefühlen durchfressen muss. Und genauso war es dann ja auch bei Ihnen. Was kam da hoch in Ihnen? Was geht da innerlich ab in einem?
Gut, der erste Moment, in dem man wirklich allein ist, ist natürlich der Moment, wo man denkt, ach du, man darf es nicht sagen, aber was für ein Mist ich eigentlich hier gebaut habe. Wie konnte ich so blöd sein, da jetzt rauszugehen? Die Wellen wachsen natürlich ganz, ganz schnell und hoch und irgendwann mir über den Kopf. Und dann ist man da das erste Mal in 3-4 Meter Wellen und das ist schon gigantisch.
Aber ich war schon baff, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben. Sie haben viel halluziniert, waren ganz dicht am Wahnsinn. Sie haben Gesichter im Wasser gesehen, Bilder in den Wolken gesehen. Ist das normal bei so einer Grenzerfahrung?
Ich glaube, ich war über dem Wahnsinn drüber hinaus. Ich bin wirklich da durch den Kosmos teilweise geflogen. Ich glaube, ich hatte diese Medikamente überdosiert gegen die Seekrankheit. Das war ja eigentlich die Ironie.
Das heißt, Sie konnten weder besonders rudern und außerdem waren Sie auch noch seekrank und haben sich trotzdem in diese Aktion gestürzt. Alle
das
Achtung.
Verrückte war ja eigentlich, gleich zu Beginn ist ja noch der Schiffsverkehr relativ hoch in der Gegend und da ist so eine Verkehrstrennungszone mit 4 Fahrspuren. Das ist wie eine Autobahn. Und ich wollte da eigentlich nicht hin und ich bin natürlich genau dahin von der Strömung hingesetzt worden und musste da durch. Und das ist natürlich schlecht, wenn man dann nicht schlafen kann, man halluziniert, man ist völlig entkräftet, völlig übermüdet und muss dann zwischen hunderten von Tankschiffen, die bis zu, ich weiß nicht, 300-400 Meter lang sind, wie so eine Schnecke in Kältestarre da durchmanövrieren. Das ist natürlich nicht so toll.
Und gucken, dass man von denen nicht niedergefahren wird, ne?
Genau, das Gehirn hat versucht natürlich immer diese vielen Reize irgendwie zu verarbeiten und irgendwie eben wirklich Kapitän im Schiff zu bleiben. Das funktioniert aber nicht, weil die Naturgewalten natürlich so stark sind. Irgendwann bekommt man tatsächlich die Angst vor der Angst, weil man eben merkt, man kann es nicht kontrollieren und man gerät tatsächlich in Panikattacken hinein. Und man versucht dann, und das ist, glaube ich, das Verrückte, man versucht, diese Panikattacken mit dem gesunden Menschenverstand zu unterdrücken. Man kämpft dagegen. Mhm. Und dieser Prozess oder dieses Kämpfen ist ja eigentlich der Brennstoff, der diese Panik eigentlich antreibt. Und das hat mich ganz lang gekostet, das zu durchdringen, zu begreifen, dass man diese Panik und diese Angst zulassen muss und dass sie eigentlich damit eigentlich verschwindet. Aber am Anfang gab es natürlich da ganz heftige Kämpfe, die mich da wirklich an den Rand meiner Erduldungsfähigkeit gebracht haben. Und das ist natürlich Stoff fürs Leben, den man lernt.
Das heißt, es wurde dann besser mit der Angst, vielleicht auch, weil Sie ja stundenlang am Tag gerudert haben. Vielleicht hat auch diese Bewegung des Ruderns so ein bisschen Frieden und Ruhe in Sie reingebracht. Oder wie war das?
Man kommt an. Nach ungefähr 2 Wochen hatte ich das Gefühl, Mensch, ich integriere mich hier in dieses Meer, in das Leben, was da draußen ist. Es waren ja unglaublich viele Begleiter am Boot, Wale, Delfine, Vögel. Man kommt an, man fühlt sich nicht als Fremdkörper in der Welt und das beruhigt. Man kommt in diesen Demut-Modus und ich glaube, das waren für mich 2 Wege, um die innere Stille zu finden. Das eine ist, diese Demut zu finden vor diesem Meer, vor dieser Natur. Und der andere ist, ich habe mich mit meinem Verstand auseinandergesetzt und habe tatsächlich versucht, diese Mechanismen, die eben zu Angst und dieser ständige Lärm im Kopf, die dazu führen und habe eigentlich herausgefunden, wie absurd viele dieser Mechanismen sind. Und irgendwann nimmt man ihnen dann den Raum, wenn man einfach nicht mehr zuhört, was der Kopf sich da an Sorgen, Ängsten und Lärm zusammenbaut. Und dann wird man still irgendwann.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, dann hört sich das so wahnsinnig leicht an, so therapeutisch. Aber da war ja auch eine körperliche Kraftanstrengung dahinter. Man muss sich nochmal klar machen, Sie sind 6500 Kilometer gerudert in 90 Tagen. Also was hat das denn körperlich mit Ihnen gemacht? Die psychische Seite ist die eine Seite. Aber wie haben Sie das körperlich gepackt?
Das Ziel war Strandkörper braun gebrannt in Barbados. Das habe ich auch hingekriegt.
Aber nee, Sie hatten doch ein paar Wunden, oder?
Es ist tough. Am Ende. Ja, klar. Man kann irgendwann auch gar nicht mehr sitzen. Es ist alles durchweicht. Man sitzt 12 Stunden am Tag auf diesem Rollsitz vor und zurück. Und irgendwann geht die Haut da einfach völlig kaputt.
Die Salzkruste auf der Haut. Es ist so wie Schmirgelpapier.
Ja. Mhm. Es bilden sich Geschwüre überall am Körper, diese klassischen Druckgeschwüre. Es ist eine völlige Erschöpfung. Der Magen ist kaputt, wenn Sie 8000 Kalorie oder bis zu 8000 Kalorie jeden Tag dann irgendwie hineinstopfen müssen. Dazu noch oft seekrank sind. Und ich bin ehrlich, ich möchte es nicht nochmal machen.
Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie einen medizinischen Notfall gehabt hätten? Waren Sie dafür auch vorbereitet?
Ich hatte eine Ausbildung bei dem Chefarzt der Uniklinik oder Unfallklinik in Köln. Das heißt, ich habe schon gewusst, was ich machen muss, wenn ich mir mal den Arm breche oder auskugle. Für den absoluten Notfall gab es eine Barke, so eine Satellitenbarke. Da hätte ich Hilfe rufen können, nur bis die eintrifft. Das kann eine Woche dauern unter ungünstigen Umständen. Das heißt, schnelle Hilfe ist nicht da. Diese Option besteht nicht. Und von daher muss ich gut vorbereitet sein. Die zweite Frage, die ich mir dann oft gestellt habe, würde ich diese Taste denn drücken? Und ich war für mich eigentlich an dem Punkt zu sagen, ich glaube, ich würde sie nicht drücken. Dann noch jemand anderen in Gefahr zu bringen, um mich zu retten. Klar, bei stillem, wenn das Wasser flach ist und das Wetter toll ist, ist es ja kein Ding. Aber wenn ständig 30, 35 Knoten Wind sind, fängt es schon an, kritisch zu werden. Und ich glaube, ich hätte sie nicht gedrückt.
Sie hören HR Info das Interview mit Janice Jakeit. Sie ist als erste deutsche Frau über den Atlantik gerudert, ganz allein, ohne Begleitboot. Start war an der portugiesischen Küste in Portimão und Ziel war Barbados. Insgesamt ist die 6500 Kilometer in 90 Tagen gerudert. Sie hatten 250 Kilo Proviant an Bord, dazu noch jede Menge Trinkwasser und eine Maschine zum Meerwasser entsalzen. Aber was ich ganz niedlich fand, sie hatten den Senf vergessen und das hat sie beim Futtern ihrer Dosenwurst immer ganz verrückt gemacht. Womit hatten sie denn sonst noch so zu kämpfen, außer dass kein Senf
heftig
vorhanden war?
Nee, es ist, diese Fertignahrung schmeckt am Anfang ganz lecker, aber irgendwann ist einfach mal gut, man kann es nicht mehr sehen. Und dann hat man Schokolade und Eiweißriegel, die sind unglaublich süß. Das ist auch irgendwann mal gut. Und dann hatte ich diese Wurstdosen entdeckt und das war natürlich ein Genuss. Und ich habe den Senf vergessen und das hat mich tatsächlich durch die Träume verfolgt. ich habe dann im Senfland geträumt und es war natürlich unglaublich, dann wieder in Barbados anzukommen, mir zum ersten Mal wieder einen warmen Fleischburger bestellen zu können.
Mit Senf?
Ich glaube, es war kein Senf, aber war ganze Menge dabei.
Ihr Tagesablauf war ja Rudern, Essen, Schlafen und dann wieder Essen, Rudern, Schlafen. Kann man da überhaupt schlafen, wenn das Boot dann quasi so ganz unkontrolliert wie eine Nussschale im Meer herumtreibt? Sie haben gesagt, Sie hatten anfangs Schlafstörungen. Hat sich das dann gebessert?
Schlafstörungen waren immer da, allerdings variiert der Grund, warum man dann irgendwann nicht mehr schlafen kann. Am Anfang war es einfach diese Aufregung, dieser psychische Aspekt. Später war es mehr der physische Aspekt, wenn sie wirklich nicht mehr liegen können, weil ihnen alles wehtut, weil sie überall Wunden haben, ist es dann auch schwierig. Das Schlafen selbst relativ kurz, in der Regel 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden, dann ist auch keine Luft mehr in dieser Kabine, dann muss man sowieso raus, muss den Horizont absuchen, mal lüften und natürlich die Position überprüfen, wo man sich befindet.
Wir hatten ja auch einiges an Technik an Bord.
Genau, Satellitentelefon war natürlich dabei und Funkgerät, um mit großen Tankschiffen natürlich Verbindung aufnehmen zu können, bevor sie mich überfahren. Mhm. Nur die Praxis hat eben gezeigt, es ist ganz gut, wenn man auch ohne diesen Kram auskommt. Und da war ich auch gut vorbereitet. Wenn der Strom mal ausfällt, dann hilft das ja alles nicht. Nee, also ich denke schon, ich habe gut gewusst, mit diesem ganzen Equipment umzugehen, aber die Sicherheit kommt eigentlich aus dem Vertrauen, dass man weiß, selbst wenn ich jetzt in einem schweren Sturm bin und kann das alles nicht nutzen, weil das Boot kaputt geht, weil der Strom ausfällt, dann komme ich trotzdem klar. Ich weiß, wie ich in der Rettungsinsel klarkomme und wenn es halt irgendwann nicht mehr geht, dann geht's nicht mehr. Damit macht man auch seinen Frieden. Und das hat der Rüdiger Neberg so schön zu mir gesagt, irgendwann muss man bei solchen Aktionen hinter sich abbrechen. Und das war so eine Erkenntnis, die ich da draußen eigentlich auch wieder in mir bestärkt habe. Das ist, glaube ich, der Weg. Wenn man was Neues erreichen will, muss man hinter sich abbrechen. Man darf nicht immer diesen Rückweg haben in die Bequemlichkeit, zurück ins wohlig warme Heim. Ich glaube, dann setzt man ungeahnte Kräfte frei, weil man muss in eine Richtung, man muss irgendwie überleben und irgendwo ankommen. Und aber das schärft und darin findet man wieder zu sich selbst. Man findet unglaubliche Freiheit, Stärke. Also das war es wert. Das Risiko ist natürlich da, klar.
Und wie verändern sich die Sinneseindrücke auf dem Wasser? Also schmeckt, hört und riecht man anders? Sie haben eben darüber gesprochen, dass die Reizüberflutung so nach und nach weggeht und man sich konzentriert auf ganz elementare Sachen. Also wie schmeckt, hört und riecht man auf See anders?
Der Geruch und der Geschmack wird immer intensiver, weil die Nase auch wieder frei wird. Dazu kommt, dass mir die Zigaretten ausgegangen sind. Das heißt, natürlich stellt sich dann der Geruchssinn wieder um. Das ist auch ein langes Thema im Buch. Deswegen mag ich diesen Begriff Extremsportlerin auch eigentlich nicht, weil ich natürlich nicht ganz sündenfrei war auf diesem Boot. Mensch halt, Mensch mit verrücktem Traum, das passt, glaube ich, eher.
Und Sie hatten, wie Sie eben auch schon erzählt haben, Begegnungen mit vielen Tieren. Sie haben Delfine gesehen, Sie haben fliegende Fische am Bord gehabt und dann hatten Sie auch noch eine ganz besondere Begegnung, die Sie sehr geprägt hat. Das war, als Sie ins Wasser gegangen sind, um Ihr Boot von unten sauber zu schrubben, um es von den Muscheln zu befreien. Diese Szene beschreiben Sie in Ihrem Buch so.
Wie ein U-Boot auf Schleichfahrt erwischt mich etwas völlig überraschend am rechten Bein und schiebt mich Badewannenspielzeug zur Seite. Alles, was ich sehen oder erahnen kann, springt mir erschreckend groß und schwarz in den Augenwinkel. Ich strampele unter Wasser, will nur noch auftauchen, zurück zum Einstieg, raus hier. Drehe mich, stoße mich am Steuerruder und hangle mich daran nach oben. Ein Hai! Und wenn Adrenalin das Gewürz ist, das Haie am liebsten mögen, so bin ich jetzt ein Fünf-Sterne-Happen und habe nicht mal Socken an.
Ja, das schreibt sie ganz trocken. Ein Ausschnitt aus dem Buch von Janice Jagheit, Tosende Stille, in dem es über ihre Atlantiküberquerung mit dem Ruderboot geht. Sie hören hr-info, das Interview. Frau Jagheit, Sie haben in dieser Stresssituation mit dem angeblichen Hai erst gar nicht wieder ins Boot klettern können. Aber es war gar kein Hai, sondern ein Wal, wie sich dann später herausgestellt hat. Warum war diese Situation so gefährlich für Sie?
Na gut, wenn es ein Hai gewesen wäre, und das war im Moment der Stand, mein Wissensstand, ich habe alles nur schwarz hinter mir gesehen, man hat da nicht die Zeit, genau hinzuschauen. Von daher war das natürlich absolut lebensbedrohlich für mich. Ich bin in das Boot nicht reingekommen und dann hängt man dann außen in diesen Halteleinen, man kann sich nicht aus eigener Kraft da einfach so reinziehen.
Hat das so eine Art Trauma in Ihnen ausgelöst?
Gar nicht.
Dass Sie nie wieder ins Wasser gegangen sind?
Na gut, ja, chronisches Trauma, das hatte ich schon vorher. Ich bin auch nie gerne im Wasser gewesen. Wasser ist nicht so mein Element. Nee, es ist ein Moment der Freiheit gewesen, weil ich in dem Moment tatsächlich mit dem Leben abgeschlossen hatte. Wie man es sich im Film vorstellt, da läuft dieser Lebensfilm noch einmal kurz vorher ab. Und für mich war es interessant festzustellen, dass das ein ganz ruhiger Moment eigentlich war. Ich war nicht mehr voller Panik. Natürlich voll mit Adrenalin, aber der Kopf war plötzlich ganz still und man akzeptiert sein Schicksal. Und
wenn das Ihr Abgang gewesen wäre, wären Sie damit einverstanden gewesen?
Ich wäre und bin mit jedem Abgang einverstanden. Das ist das Leben, wir müssen irgendwann mal gehen.
Puh, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ihnen ging es ja bei dieser Atlantiküberquerung mit dem Ruderboot nicht nur um einen Selbsterfahrungstrip, sondern Sie wollten mit dieser Aktion auch aufmerksam machen auf den Unterwasserlärm, haben Sie ja ganz am Anfang der Sendung schon mal gesagt. Dieser Lärm nimmt nämlich immer mehr zu und darunter leiden vor allem Wale und Delfine. Deswegen haben Sie Ihre Aktion Row for Silence genannt, also Rudern für die Stille. Ich denke mal, viele von uns werden sich unter diesem Thema Unterwasserlärm jetzt gar nicht so viel vorstellen können. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Was für Lärm ist das und wie laut ist das unter Wasser?
Es ist furchtbar laut. Die Hauptursachen sind eigentlich seismische Tests, die zur Ortung von Erdölvorkommen eingesetzt werden. Das sind wirklich kavitative Explosionen, die man unter Wasser irgendwie zündet. Die zweite Geräuschquelle sind extrem starke Militärsonare, die natürlich immer stärker werden, weil die U-Boote, die man damit orten will, kleiner werden. Diese Geräusche gehen tausende Kilometer weit unter Wasser, werden im Wasser eben auch viel, viel effizienter übertragen als die Schallquelle unter Wasser ist einfach. Weitaus dramatischer als bei uns draußen an der Luft. Und die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, dass Fische und Meeressäuger komplett auf diesen Hörsinn angewiesen sind, weil sie ja nicht in dem Sinne sehen können wie wir. Das ist ja relativ dunkel, je tiefer man taucht. Das heißt, sie jagen über die Gehörsinne, sie orientieren sich, sie finden sich und es ist für sie lebenswichtig, dieser Sinn. Und jetzt greifen wir in diesen Mechanismus ein, indem wir das lauteste Hintergrundgeräusch stellen, was künstlicher Natur ist. Und die Resultate dieses Tuns sehen wir ja, wenn die Wale angespült werden. Und das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder letztes Jahr waren es sogar mal Tausende von Delfinen, die angeschwemmt wurden. Aber das ist alles nur diese Spitze. Man sieht nicht, was tatsächlich passiert. Die meisten Tiere verenden unter Wasser, sinken ab mit verkochtem Gehirn. Also das ist auch heute wissenschaftlich nicht mehr zu widerlegen. Wir wissen, dass der Unterwasserlärm eines der dramatischsten Probleme ist. Umso erschreckender ist es, dass das Bewusstsein eigentlich dafür gar nicht so da ist. Die meisten glauben, das Problem ist Öl und Kunststoff und der Lärm geht verloren. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist es primär auch mal egal, was für ein Thema wir uns raussuchen. Ich wollte mit dieser Kampagne, weil sie eben so gut zum Ruderboot passt, eigentlich weg von diesem wir müssen etwas tun für die Welt, weil ich denke, das weiß jeder inzwischen, dass es 5 vor 12 ist. Ich wollte eigentlich mit diesem, vor allem mit diesem Buch jetzt zeigen, dass es einen Grund gibt zu dürfen. Dass wir, egal wo wir uns engagieren, ob im Unterwasserlärm, ob gegen die Müllverschmutzung oder ob das an Landprobleme sind, die wir haben oder zwischenmenschliche Probleme, dass wir wieder erkennen, was für eine Chance in diesem Dürfen besteht, diese Herausforderung anzunehmen.
Also Sie meinen, dass man eben nicht mit den Schultern zuckt und sagt, was geht mich das an, sondern dass man sich in irgendeiner Weise für etwas engagiert?
Es geht ja jeden was an und das weiß auch jeder. Nur dann schaut er sich um und denkt, die anderen machen ja auch nichts. Warum soll ich? Und ich habe es sowieso viel schwerer als die anderen. Ich meine, diese Entscheidung kann jeder selbst für sich treffen. Nur ich möchte mit dem Buch zeigen, es gibt gute Gründe, wieder zu geben statt zu nehmen, wieder was in die Welt zu investieren, in andere Menschen zu investieren. Nicht immer in dieses eigene Ich will, ich will, ich will, sondern einfach mal aus diesem überkonditionierten Zustand herausbrechen, denn ich glaube, die meisten stecken da ganz tief drin im Moment.
Sie arbeiten da ja zusammen mit der Meeresschutzorganisation Ocean Care und setzen sich eben ein für die Kampagne Silent Oceans. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit Ihrer Atlantiküberquerung etwas bewirkt haben, allein dadurch, dass vielleicht andere Menschen auf dieses Thema aufmerksam geworden sind?
Wenn man die quantitative Streuung der ganzen Artikel mal zusammenrechnet, habe ich natürlich schon das Gefühl, dass wir unglaublich viele erreicht haben über die ganze Medienarbeit in den letzten 2 Jahren, die mir nicht immer nur Spaß gemacht hat. Ich bin auch eigentlich, man glaubt es nicht, doch eher so dieser verschrobene, introvertierte Charakter, aber ich hätte mich gern hinter dem Boot versteckt und das geht eben nicht. Die Medien haben mich dann rausgezogen und wollten dann den Menschen hinter dem Boot sehen.
Aber es wird ja weitergehen. Sie sagen, der Ozean hat mich angefixt, die Erfahrungen auf dem Wasser haben mich verändert und Sie sind ja auch durch Ihre Atlantiküberquerung zu einer Umweltaktivistin geworden. Sie planen weitere Projekte. Unter anderem wollen Sie bald den Pazifik überqueren. Wieder mit dem Ruderboot?
Nee, also Rudern ist gestorben. Also nochmal nicht. Es bringt ja auch nichts, wenn man es einmal gemacht hat. Man kann es nicht toppen. Dann kommt man in diesen höher, schneller, weiter Modus. Das möchte ich auf keinen Fall. Ich brauche was Neues, aus anderen Gründen, für mich selbst. Der innere Antrieb ist weg. Das ist nicht mehr die Ursache, die mich rausreibt. Aber die Kampagne möchte ich gern mitnehmen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie in San Francisco ein Segelboot unter der Golden Gate Bridge rausfährt. Nur mit mir an Bord. Ein ganz kleines 6,50 Meter Boot mit einem riesen Ocean Care Logo auf dem Segel. Sonst auch keine anderen Aufkleber an dem Boot. Und dann segelt dieses Boot mit mir allein von San Francisco nach Australien über den kompletten Pazifik. Dieses Bild finde ich sehr schön und ich glaube, die Türen gehen momentan überall auf. Ich muss das nicht stressen, ich muss das nicht pushen. Es soll passieren, das spüre ich und es ist wieder bestimmt eine spannende Geschichte. Vielleicht für ein neues Buch, warum nicht dann?
Also diesmal soll es Segeln sein. Wann geht es los?
Ich plane gar nichts mehr aktiv. Das Projekt ist relativ schnell, ich sag mal, durchgezogen. Ich brauche ein Boot. Ich weiß genau, was da rein muss. Das ist eine Sache von ein paar Wochen.
Aber der Pazifik ist noch ein ganz anderes Kaliber. Ne? Da muss man sich, glaube ich, auch noch mal gezielt drauf vorbereiten.
Nee, es ist ein bisschen länger. Dafür bin ich schneller mit dem Segelboot. Die Anforderung im Segelboot ist natürlich eine andere als im Ruderboot. Aber mit der Erfahrung kann man natürlich dann in der Vorbereitungszeit eine ganze Menge einsparen. Nee, ich möchte das machen, aber ich kenne keinen Termindruck mehr im Leben, außer ich muss um Punkt...
Sie Glückliche.
Diese Sendetermine im Radio sind immer so ein bisschen Termindruck. Da kann man nicht argumentieren. Nee, Quatsch. Es fühlt sich nahe an im Moment, vielleicht sogar nächstes Jahr, im Frühjahr schon. Es passiert, wenn es passieren soll.
Ich drücke Ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen.
Ich bedanke mich.
Danke, Janice Jackheit. In HR Info das Interview. Sie ist die erste Deutsche, die mit dem Ruderboot den Atlantik überquert hat. Und zwar auch, um auf den zunehmenden Unterwasserlärm aufmerksam zu machen, unter dem viele Meeressäuger und Fische leiden. Informationen zu Janice Jackheit, ihrem Buch Tosende Stille und zu dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.